Hallo und herzlich willkommen bei Alles Geld der Welt. Nach einer etwas längeren Pause freuen wir uns, euch heute eine neue Folge präsentieren zu können. Heute wird es um den Energiemarkt gehen. Ein Thema, das derzeit sehr viele Menschen beschäftigt, weil gerade die Energie der Inflationstreiber Nummer 1 ist. Grund genug für uns anzuschauen, wie dieser ganze Markt überhaupt funktioniert.
Wieso ist es denn so dunkel?
Naja, Strom sparen.
Ach so, ja, stimmt. Du könntest aber auch öfters deine Boxen abschalten.
Schwierig.
Ach so, ja. Um wie viel zahlen wir eigentlich mehr?
Naja, die letzte Stromrechnung war doppelt so hoch wie letztes Jahr.
Puh.
Ja, und das geht ja dann, wie wir aus der letzten Folge wissen, weiter. Weil in allen Produkten Energie drinsteckt, werden auch alle Dinge teurer.
Ergo, die Inflation steigt.
Genau.
Aber wie funktioniert denn der Energiemarkt eigentlich? Und wieso kann man eigentlich nicht einen Preis festsetzen?
Ja, das ist eine gute Frage. Die werde ich meiner Interviewpartnerin auch stellen.
Wer ist es denn diesmal?
Carina Knaus von der Energieagentur Österreich.
Ich bin gespannt.
Wir haben zunächst einmal geklärt, wie hoch der Bedarf an Energie in Österreich eigentlich ist und wie er sich so verteilt. Weil grundsätzlich muss man sich hier mal vor Augen halten, dass der Strommarkt und der Gasmarkt eng verbunden sind. Weil wir zwar in Österreich viel Strom aus erneuerbaren Quellen produzieren, aber eben auch aus Erdgas, wenn es nötig ist.
Die gesamte Energie sozusagen, unser gesamtes Energiesystem, also das jetzt mit Mobilität und allem, haben wir circa in Österreich 80% Erneuerbare. Aber wir importieren natürlich auch sehr, sehr viel Energie. Und das, also die Energie, die wir importieren, die ist ganz, ganz überwiegend fossil. Und deshalb haben wir dann am Ende rund 2/3 unserer Energie kommt eigentlich aus fossilen. Bei Strom, das ist eben sozusagen unser, ich sag mal, unser Schatz, den wir haben, ist, dass wir im Strombereich sehr, sehr viel Erneuerbare haben, nämlich rund 75%.
Okay, das ist jetzt eigentlich doch eine Überraschung. Ich meine, dass 2/3 der verbrauchten Energie aus fossilen Quellen stammt? Kein Wunder. Da sind ja Verbrennermotoren auch dabei. Aber beim Strom hätte ich intuitiv gedacht, es sei mehr als 75% erneuerbar. Aber haben jetzt diese 25% wirklich so einen riesen Einfluss auf den Strompreis?
Ja, und zwar wegen der speziellen Beschaffenheit des Strommarktes. Dort herrscht nämlich das sogenannte Merit-Order-Prinzip.
Die Preisbildung im Strommarkt ist so, dass quasi das letzte Kraftwerk, das wir noch benötigen, bestimmt eigentlich den Preis. Und das ist eben in vielen Stunden des Jahres und auch vor allem üblicherweise im Winterhalbjahr in Europa, also sind wir auch nicht alleine, ist es eigentlich das Gaskraftwerk oder ein fossiles Kraftwerk, in anderen Ländern beispielsweise auch ein Kohlekraftwerk, das hier eben preissetzend ist. Grundsätzlich die ursprüngliche Intention, sage ich mal, dieses Modells war eigentlich sicherzustellen, dass die Einsatzreihenfolge der Kraftwerke passt. Was bedeutet das? Also idealerweise haben wir ein System, in dem sowohl jetzt also ökonomisch als auch ökologisch effizient ein System, wenn die Sonne scheint, wenn der Wind geht, wenn das Wasser verfügbar ist, dass diese Kraftwerke natürlich prioritär und vorrangig zum Einsatz kommen. Und das war eigentlich bei der Gestaltung des Systems, sage ich mal, die Idee sicherzustellen, dass man ein Marktsystem hat, in dem das auch passiert. Also man wirklich den Anreiz hat oder ja, den klaren Anreiz, dass wenn die Erneuerbaren da sind, dass sie auch wirklich dann im Markt sind, also sprich, dass sie abgerufen werden.
Okay, also das letzte Kraftwerk, das nötig ist, um den aktuellen Strombedarf zu decken, bestimmt den Preis für alle.
Richtig.
Aber wieso? Da verdienen sich doch jetzt die Energieproduzenten, die keine hohen Kosten haben, dumm und dämlich.
Das stimmt, aber das System der Merit Order hat volkswirtschaftlich wohl offensichtlich Vorteile, weil sich nämlich das Bieterverhalten an der Börse zugunsten der Konsumenten einpegelt.
Also das ist eigentlich aus der Auktionstheorie bedingt, weil wir haben ja im Strommarkt, also im Großhandelsmarkt, haben wir Auktionen. Also sprich, ich habe eine Auktion heute für morgen, wo dann eben der Kraftwerksbetreiber beziehungsweise die Unternehmen entscheidet, okay, wie biete ich je nach meiner erwarteten Kraftwerksverfügbarkeit etc. morgen in den Markt, und in der Auktionstheorie, und das gilt jetzt nicht für Strom, also das ist allgemein so, ist es so, dass quasi nur dieses Einheitspreisverfahren, also quasi der letzte bestimmte Zuschlag, eigentlich sicherstellt, dass es zu dieser Merit Order kommt, weil es dann keinen Anreiz gibt für erneuerbare Kraftwerksbetreiber, quasi irgendwie zu sagen, okay, überlege jetzt, wie könnte der Preis morgen sein, wie werde ich bieten, sondern da ist eigentlich eben der Anreiz letztendlich mit den Grenzkosten, also sprich die Kosten für die nächste Kilowattstunde, nächste Megawattstunde, in die Auktion zu gehen. Also wenn man, also quasi die Logik ist eigentlich die umgekehrte, es ist nur dieses Einheitspreisverfahren, das uns eigentlich diese Merit Order gibt. Also würde man jetzt in ein anderes Auktionssystem gehen, also das Typische ist quasi Pay as Bid, also jeder bekommt, was er bietet, ja, dann ändert sich einfach das Gebotsverhalten. Ja, und das ist jetzt also einfach auch deswegen, weil natürlich ist es ja nicht nur, wenn ich jetzt ein Windkraftwerk habe, ich habe ja nicht nur die Kosten, also die jetzt natürlich für die nächste Kilowattstunde fast null sind, aber ich habe natürlich auch Investitionen etc. Also er könnte gar nicht bieten langfristig jetzt immer 0 Euro oder so, also das wäre nicht möglich. Das heißt, es ändert sich einfach das Gebotsverhalten dahingehend bei Pay-as-Bid, dass sich sozusagen die Anbieter überlegen, okay, was könnte denn der Preis sein, welches ist das Kraftwerk, das morgen preissetzend sein wird, und man wird dann wahrscheinlich versuchen, in die Nähe zu kommen sozusagen, ja, und hat dann am Ende des Tages wahrscheinlich den gleichen Preis, ja, oder wenn sich die Anbieter verschätzen, weil das ist dann alles in Erwartungswerten eigentlich gedacht, dann kann man eben den negativen Effekt haben, dass dann vielleicht ein erneuerbarer Kraftwerksbetreiber diesen möglichen Preis von morgen schlecht geschätzt hat und dann eigentlich aus dem Markt ist. Ja? Also das ist quasi in der Auktion. Ja? Was natürlich nicht bedeutet, und ich glaube, da kommt oft die Verwirrung, dass hätte man jetzt ein anderes System, also ohne Auktionen, beispielsweise eine volle Kostenregulierung oder so, dann würde man natürlich nicht dieses Einheitspreisverfahren wählen. Ja? Also das wäre natürlich nicht ökonomisch effizient, dann zu sagen, in einem voll kostenbasierten, regulierten System zu sagen, ja, aber alle bekommen den Preis des teuersten Kraftwerks. Also das sind einfach zwei unterschiedliche Sachen. Im einen ist man einfach in der Welt der Auktionstheorie, und im anderen, ja, ist es quasi Regulierungsökonomie sozusagen. Ja, und das, glaube ich, darf man vielleicht dann nicht verwechseln, zu sagen, in der Auktion ist es das Einheitspreisverfahren, das uns diese Einsatzreihenfolge gibt. Ja, das war die Idee dahinter. Was aber natürlich nicht heißen würde, dass man jetzt in einem anderen System, also beispielsweise Schweiz, die haben ja eine Kostenregulierung, dass man dort dann diesen Ansatz wählen würde. Sondern das ist je nachdem, welches System man hat, gibt es unterschiedliche Ansätze.
Ja.
Aber natürlich, und das ist auch noch der ökonomische Punkt dahinter, ist auch klar, wir haben jetzt Marktversagen, nämlich im Gasmarkt. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, es ist alles super, wie es ist ökonomisch, natürlich nicht. Ja, also, sondern wir haben Marktversagen im Gasmarkt, und das wirkt sich jetzt aufgrund des Marktdesigns auch auf dem Strommarkt durch. Und das ist natürlich nicht ökonomisch effizient oder gewünscht.
Also das heißt, der Markt für Energie funktioniert tatsächlich über eine Börse?
Genau. Vor 20 Jahren ist das System bei uns liberalisiert worden. Seitdem wird Energie an einer eigenen Börse gehandelt.
Ja, und wie funktioniert das genau?
Ja, also im Prinzip genau gibt es den sozusagen Strom- und den Gashandel, der eigentlich als Wertschöpfungsstufe eigentlich erst mit der Liberalisierung geschaffen wurde. Also da hat man ja aufgeteilt in die Erzeugung oder die Produktion auf der einen Seite, auf der anderen Seite den Vertrieb, also das ist die Belieferung von Endkunden, wie das jetzt Haushalte sind oder Industrie. Und dazwischen hat man eigentlich zwei, ich sag mal, neue Bereiche irgendwo geschaffen. Das eine sind die Netze, die sind reguliert von der Regulierungsbehörde. Und das andere ist eben der Strom- oder der Gashandel, wo letztendlich dann die Erzeuger, die Lieferanten, große Unternehmen, also wirklich sehr große Unternehmen, zusammenkommen und dann entweder an der Börse oder auch außerbörslich Energie handeln. Und das können sie eben tun, entweder quasi heute für morgen, oder ich kann auch heute schon Mengen oder Produkte für 2023, 2024 handeln. Natürlich, je weiter es in die Zukunft geht, ist auch nicht mehr so viel liquide, also da ist dann nicht mehr so viel Handel, aber theoretisch zumindest ist das möglich.
Was heißt jetzt bitte genau heute für heute und heute für morgen?
Ich kann als Unternehmen die Energie, die ich glaube, an einem bestimmten Tag zu brauchen, an der Börse schon weit im Voraus kaufen. Das sind dann sogenannte Futures. Der Vorteil dabei ist, dass der Preis schon feststeht, zu dem ich meine Energie dann zum Beispiel nächstes Jahr geliefert bekomme. Dementsprechend habe ich mehr Planungssicherheit.
Ja, okay. Und was wäre die Alternative dazu?
Es gibt noch den sogenannten Spotmarkt. Das ist der tagesaktuelle Preis. Und der kann halt sehr stark schwanken, beziehungsweise ist in den letzten Monaten halt geradezu explodiert. Und dann kann man auch OTC handeln. Das heißt Over the Counter. Also im Grunde ist es ein Geschäft zwischen zwei Parteien, ohne eine Börse dazwischen.
Also das wäre dann auch berechenbar. Mhm. Wenn ich weiß, was mein Geschäftspartner verlangt, dann kann ich mich darauf einstellen.
Genau.
Wieso geht man überhaupt auf diesen Spotmarkt und macht das nicht überhaupt direkt mit einem Verkäufer? Oder bleibt zumindest bei diesen Futures?
Also grundsätzlich tatsächlich ist so ein bisschen wahrscheinlich die reine Lehre im Energiehandel wäre so, ich habe meine Endkunden, die ich versorgen muss, da schließe ich einen Vertrag ab zum Zeitpunkt X, ja, also sagen wir jetzt im November schließe ich einen Vertrag ab mit, ich weiß nicht, 12 Monate Preisgarantie oder mit irgendeiner Gleitklausel, wie auch immer, für die nächsten 12 Monate und quasi zum gleichen Zeitpunkt gehe ich in den Terminmarkt und sichere mir die gleichen Mengen ab. Ja. Das ist sogenannte Back-to-Back-Beschaffung, wo ich sage, ich nehme eigentlich größtmöglich das Risiko raus, weil wenn ich diese Kunden halt jetzt vertraglich auf 12 Monate oder 2 Jahre oder wie auch immer bei mir habe, dann weiß ich, ich werde die beliefern müssen, ich weiß ungefähr, was die für ein Verbrauchsprofil haben werden und dann kann ich sozusagen mich bzw. indirekt auch meine Kunden absichern, indem ich ihm sage, ich beschaffe das jetzt schon am Terminmarkt. Also das ist eigentlich die Idee dahinter ist, sich gegen Preisrisiken abzusichern. Mhm. Mhm. Und von dem her ist das Standard und das machen alle, auch die Erzeuger machen das. Ja, also wir haben natürlich jetzt keine Einzelinformationen von außen gesehen, aber gibt es immer wieder Analysen, die auch zeigen, dass auch große Erzeuger sich absichern, also ihre Mengen schon vermarkten in die Zukunft, weil sie sich eben nicht von diesem Risiko der täglichen Preisschwankungen aussetzen wollen. Also das ist eigentlich so ein quasi Standard-Energiehandel. Was dann noch ein Unterschied sozusagen ist, wo ich das mache. Also mache ich es wirklich an der Börse oder mit einer sogenannten Central Counterparty, also kann man sagen, so eine zentrale Bank letztendlich, ja, wo ich handle, oder mache ich es eben in bilateralen Verträgen. Ja. Mhm. Und der Unterschied da ist eigentlich, also warum macht man das auch an der Börse, ist, weil ich mich dort gegen das Ausfallsrisiko absichern kann. Also sprich, wenn ich einen zentralen Handelspartner oder diese Central Counterparty eben habe, wäre eigentlich die Grundidee, dass egal, was dann vielleicht mit den dahinterliegenden Handelspartner passiert, also der kann in Insolvenz gehen, kann Eigentümerschaft, was auch immer sich da ändert, bin ich quasi abgesichert, weil ich weiß, es gibt da diese zentrale Stelle und ich werde jedenfalls sozusagen diesen Preis, oder oft ist das dann finanziell abgewickelt, aber ich bekomme jedenfalls tatsächlich diese Euro pro MWH, die ich mir halt eingeloggt habe, und habe nicht das potenzielle Risiko, dass mir mein Handelspartner aus irgendwelchen Gründen halt nicht mehr zur Verfügung stellt. Weil da geht es ja oft eben um 23, 24, also das sind ja doch Zeitpunkte in der Zukunft. Ja. Und es geht ja auch um gar nicht so wenig Menge, weil wenn man sich jetzt überlegt, ein Jahreskontrakt, also fürs ganze Lieferjahr 2023, würde bedeuten, ein MW jede Stunde sind eigentlich schon 8.760 Megawattstunden. Und das ist nicht mehr wenig. Ja. Also das sind entsprechend hohe Mengen und entsprechend hohe Eurobeträge, die dann letztendlich dahinter stehen. Mhm. Und das ist der Grund, warum es eben auch den börslichen Handel gibt und man das nicht nur bilateral sozusagen macht. Ja, also natürlich kann ich mich letztendlich ja nur absichern für Mengen, die bekannt sind sozusagen am Terminmarkt. Ja, also es ist eines, ich sag mal, Terminmarkt sichert mir in gewisser Weise das Preisrisiko ab, aber ich habe ja noch immer ein Mengenrisiko. Mhm. Und das hängt dann letztendlich auch vom Portfolio, egal ob es jetzt der Lieferant oder der Erzeuger ist, ab, das ich habe. Also habe ich jetzt quasi Mengen, die ich gut prognostizieren kann, ja, dann kann ich mich wahrscheinlich mehr am Terminmarkt bewegen, ja, weil ich schon weiß, wie meine Mengen sein werden. Oder habe ich nur einen geringen Teil meiner Mengen? Also wenn ich beispielsweise Wind nehme, ja, da weiß ich nicht, was ich nächstes Jahr oder je nachdem, wenn ich ein ganz großer Erzeuger bin, ja, aber für jetzt einzelne Windanlagen werde ich 2023 oder 2024 schwer prognostizieren können, wie ich erzeugen werde. Das heißt, das kann man dann eigentlich nur kurzfristig vermarkten. Und so hängt es eigentlich davon ab, wie bin ich strukturiert, wie bin ich aufgestellt, wie kann ich vermarkten. Natürlich hängt es auch von den Preisen ab. Ja. Also gerade jetzt, wir haben halt solche Verschiebungen im Markt, die Preise sind sehr volatil, ändern sich furchtbar schnell. Da kann man natürlich auch unterschiedliche Strategien sagen, ich möchte das Risiko im Terminmarkt jetzt nicht eingehen, weil die Preise dort so hoch sind, dass meine Erwartung ist, dass es billiger ist, wenn ich Spot mache. Also natürlich spielt auch das eine Rolle. Mhm. Wie erwartet man, dass die Preise sich entwickeln werden? Ob quasi jetzt mein Terminmarktgeschäft gut war, ja, das, also gut, unter Anführungszeichen, wie auch immer, jetzt hoch für Erzeuger oder niedrig für Lieferanten,
ja.
Das erfahre ich ja erst nach dem Realisationszeitpunkt. Ne? Also ich weiß es letztendlich nicht, weil die Zukunft kennt niemand. Mhm. Also von dem her, ja, wie gesagt, ist eher die Preisabsicherung im Sinn von, ich schließe Endkunden Verträge ab oder habe ein Endkundenportfolio und sichere das ab, aber niemand weiß natürlich, wie sich die Preise entwickeln werden. Mhm. Und deswegen ist es jetzt nicht, dass man pauschal sagen kann, das eine ist jetzt irgendwie besser als das andere, ja, sondern man hat eben immer eine Erwartungskurve im Terminmarkt und man hat die tatsächlichen aktuellen Spot-Notierungen. Mhm. Aber was dann sozusagen besser war, das weiß man eigentlich erst nach dem Erfüllungszeitpunkt. Mhm. Ja, deswegen ist das auch ein Grund, warum man natürlich jetzt nicht von einem Produkt an einem Handelstag alles kaufen würde, sondern strukturiert das natürlich über längere Zeiträume.
Okay, verstehe. Das ist eigentlich schon sehr durchdacht. Die Börse sorgt also dafür, dass alle Beteiligten mehr oder weniger auf der sicheren Seite sind. Aber trotzdem ist jetzt zum Beispiel die Wien Energie vor kurzem arg in Bedrängnis geraten, oder?
Mhm.
Das sind ja Millionen notwendig gewesen, um das Unternehmen zu retten.
Ja, aber eigentlich waren das nur Sicherheitsleistungen, sogenannte Margins. Das heißt noch nicht, dass dieses Geld wirklich ausgegeben worden ist.
Was sind genau Margins?
Das ist eben der wichtigste Teil dieses Sicherheitsnetzes, das die Börse bereitstellt.
Tatsächlich ist dieses spezielle Thema Margin Calls oder Sicherheiten im Energiemarkt in den letzten Monaten ein Thema geworden für einige Unternehmen in Europa. Und da muss man aber auch sagen, dass es in dem Sinn ist, das sozusagen die Sicherheit, die hinterlegt wurde. Also es ist jetzt nicht noch keine, zwingendermaßen kein Euro, der da tatsächlich fließt, sondern es ist ja genau dieses Konzept, dass es eben im börslichen Handel diese Central Counterpart, die diesen zentralen Counterpart gibt, ja, der sozusagen je nach aktuellen Preis bestimmt, wie jeweils das Unternehmen positioniert ist mit ihren Terminmarktkontrakten. Und dann muss man eben entweder Sicherheiten einzahlen oder man bekommt wieder zurück, damit eben am Ende des Tages oder die Idee ist, dass diese Central Counterpart eben auch sicherstellen kann, egal wie die Preise sich entwickeln, dass eben niemand in diesem Handelssystem, also alle, die da bei dieser Central Counterparty sind, auch bei Ausfällen sozusagen keinen Schaden davontragen. Also das ist eigentlich eben dieses Grundkonzept des börslichen Handels, dass es dieses Sicherheitsnetz gibt. Ja. Kann aber eben für Einzelne bei so stark schwankenden Terminmarktpreisen, und das ist wirklich etwas, was wir jetzt so noch nie gesehen haben, dass das so stark schwanken kann, bis vor einem halben Jahr, kann aber bedeuten, dass diese Sicherheitsleistungen dann unter Umständen sehr, sehr groß sind oder sehr, sehr hoch werden können.
Was ich denn da nicht behirnt habe oder nicht verstanden habe, ist einfach, dass die Margin ja schon vorher eigentlich fällig wird zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, und dann müsste man schon wissen, wie hoch diese Margin ist. Warum verändert sich die für bestehende Kontrakte nochmal?
Die Margin, tatsächlich, die ändert sich quasi laufend, ja, weil die Margin, also die Zukunft ist halt ungewiss. Ja, heißt, und für alle Terminmarktkontrakte ist der Spotpreis, also ist eigentlich das sogenannte Underlying. Also das ist eigentlich das, was ich dann bezahlen muss oder bekommen werde in Zukunft. Ja, also sagen wir, ich logge mich im Terminmarkt ein zu 70 Euro ja, für nächstes Jahr. Das jetzt, würden sich wahrscheinlich viele freuen, wenn sie jetzt diese Preise bekommen, aber jetzt rein als Fantasie gesprochen, 70 Euro. Und dann ist eigentlich das, was ich bekomme oder was ich zahlen muss, ist ja dann eigentlich die jeweilige Differenz zum Spotpreis in jeder Stunde. Ja, also das kann jetzt in manchen Stunden dann positiv sein, in anderen Stunden negativ, weil der Spotpreis halt unter 70 ist und in einer Stunde ist er drüber. Und da geht es ja eigentlich dann immer um diese Differenz zum aktuellen Spotpreis, die quasi einbezahlt werden muss oder die ich bekomme, jetzt vereinfacht gesagt. Und auf Basis und deshalb, weil das aber niemand weiß, wie das in Zukunft sein wird, auch wenn ich diesen Vertrag schon abgeschlossen habe, fehlt mir eben der Spotpreis. Ja? Also ich kenne quasi die 70 Euro, weil ich weiß, ich habe das abgeschlossen, aber ich weiß ja nicht dann, wie der Preis tatsächlich am Spotmarkt nächstes Jahr sein wird. Und weil man das eben nicht weiß, gibt es da ein Berechnungsmodell für diese Margin Calls, wo man dann eben sagt, okay, auf Basis der aktuellen Handelsnotierungen, auch der aktuellen Spotpreise, der Volatilitäten, berechnet man dann sozusagen diese Sicherheitsleistungen und das wird quasi laufend neu bewertet. Ja. Um eben, ja, wie gesagt, die Idee sicherzustellen, dass es hier zu keinen Ausfällen kommen kann.
Ja, aber vielleicht habe ich dann auch nicht ganz. Was ich jetzt immer noch nicht einfach klar im Kopf habe, ist, wenn man da sagt, eben die 70 Euro, die haben wir fixiert für nächstes Jahr. Wieso muss ich mich dann immer noch am Spotmarkt orientieren? Weil ich habe ja schon den Preis im Vertrag festgeschrieben, dass die und die Lieferung kostet mich 70 Euro für die Megawattstunde. Wieso muss ich mich dann noch für die Margin aber am Spotmarkt orientieren?
Ja, weil der Spotmarkt ist eben das Underlying, also das ist sozusagen die Referenz. Und es sind ja letztendlich finanzielle Kontrakte überwiegend, also da kommt es ja nicht zu einer physikalischen Lieferung, sondern es ist ein finanzieller Kontrakt normalerweise. Das heißt, ich bekomme eben die Referenz, ist eben der Spotpreis, das heißt, ich bekomme oder ich bezahle nicht die 70 Euro, sondern ich bezahle eigentlich das Delta zum Spotmarkt.
Spannend. Also das heißt, solange ich genug Sicherheiten auf dem Konto habe, bewahre ich mich eigentlich vor einem Verlust.
So ist es. Das heißt eben noch nicht, dass ich dieses Geld auch wirklich bezahlen muss, sondern im Normalfall kommt das dann wieder zurück, sobald der Vertrag erfüllt ist.
Okay. Aber jetzt nochmal. Wäre es nicht besser oder insgesamt vorhersehbarer, wenn man ein reguliertes Energiesystem hätte? Oder wie könnte man denn das System so gestalten, dass es nicht so ein Chaos anrichtet wie jetzt gerade?
Gute Frage.
Die Verknappung sozusagen, die wir sehen, ja, und eben jetzt allen voran auch im Gasbereich natürlich, die ist aber auch real. Ja, und diese Verknappung sozusagen bekommt man in dem Sinn auch nicht durch ein reguliertes System weg. Ja, also man kann eine Verknappung nicht wirklich wegregulieren, ja, sondern da muss man sich überlegen, na gut, wie macht man dann, Preisregulierung per se ist ja irgendwie einfach. Also wir könnten uns jetzt da irgendeinen Preis überlegen, wir schreiben es auf unsere Zettel, fertig. Ja. Das hört sich immer so charmant an. In einem verknappten Markt hat man dann aber relativ schnell das Problem, was mache ich mit den Mengen? Wer entscheidet, wo Energie produziert ist, wo geht es hin und so weiter. Also es ist viel weniger einfach, als ich es vielleicht manchmal anhört. Und ja. Das ist halt die, ich sag mal, Krux an der Sache, dass es leider nicht so einfach ist, sich Alternativen zum jetzigen System zu überlegen, ja, weil es einfach man trotzdem diese letztendlich auch Verteilungs- und Mengenproblematik irgendwo auch lösen muss. Ja. Und das ist die Herausforderung. Aber klar ist, wir brauchen die Flexibilitäten, ja, und die haben in Österreich einerseits auch durch Speicher, also wir haben ja Speicherkraftwerke in Österreich und andererseits werden wir aber auch fossile, ich sage jetzt mal derzeit noch Erdgaskraftwerke in Österreich brauchen. Ich denke, natürlich ist die Vision, dass auch diese Kraftwerke irgendwann mit erneuerbaren Gasen betrieben werden. Also da gibt es jetzt erste Versuche mit Wasserstoff beispielsweise, Beginne natürlich jetzt mal mit einer Beimischung normalerweise oder in den Versuchen und dann, sage ich mal, ist die Idee, dass man das halt sukzessive steigert. Weil das wäre dann natürlich schon, ich sage mal, irgendwo ein geschlossener Kreis. Ich habe vielleicht Tage, wo ich viel PV, viel Wind im System habe. Dann habe ich meinen Elektrolyseur, mache aus dieser Energie Wasserstoff oder andere erneuerbare Gase und kann das dann wieder verwenden in Zeiten, wo halt Wind oder Sonne oder Wasser nicht so verfügbar ist und gleicht dann die Systemschwankungen aus. Also das ist so ein bisschen das Zielbild. Also ich glaube, was die Krise jetzt jedenfalls gezeigt hat, ist, dass wir mehr Resilienz in unserem Energiesystem brauchen und eine höhere Diversifikation, ja, also was jetzt vor allem auch fossile Energieträger letztendlich betrifft. Das ist jetzt eigentlich unabhängig vom System, muss man sagen. Ja, also diese Notwendigkeit ist jedenfalls da und ich denke, es macht auch Sinn, sich natürlich jetzt zu überlegen, also gerade auch im Strombereich, wo wir eigentlich ja eben unser Stromsystem ändern werden mit viel mehr Erneuerbaren etc., wie die Anforderungen jetzt an Versorgungssicherheit, Leistbarkeit etc., wie das einfach bestmöglich gewährleistet werden kann. Und ich glaube, dass jetzt ist sicher letztendlich der beste Zeitpunkt, das zu tun, weil ja, also eben wir können zeigen, 20 Jahre Liberalisierung war auch ein volkswirtschaftlicher Gewinn letztendlich, aber trotzdem sehen wir jetzt auch gewisse Schwächen, was eben Krisenresilienz etc. betrifft. Und da ja, denke ich, ist es notwendig, sich anzuschauen, was können wir besser machen, an welchen Schrauben müssen wir drehen. Aber eben, sage ich mal, vor gewissen Prämissen, letztendlich, wo wir sagen müssen, einerseits werden wir trotzdem ein europäisches System brauchen, einfach aufgrund, also gerade im Stromsystem, um die Mengen besser verteilen zu können, ja, weil halt nicht überall gleichzeitig der Wind geht und nicht überall gleichzeitig die Sonne scheint oder Wasser da ist, ja, also das muss irgendwo letztendlich auch ein europäisches System sein und auch also gewisse Grundprämissen, Stichwort Einsatzreihenfolge der Kraftwerke, auch das werden wir, egal welches System wir haben, werden wir das immer brauchen, dass irgendjemand bestimmt, wann welche Kraftwerke laufen und wie gesagt, idealerweise die, wo es halt ökonomisch und ökologisch jeweils am sinnvollsten ist. Also ich glaube, an diesen Prämissen muss man jedenfalls festhalten und darüber hinaus ist sicher ein guter Zeitpunkt, jetzt zu diskutieren, wo wollen wir 2030 und darüber hinaus sein, weil wir haben ein europäisches System auch jetzt. Und das sind letztendlich auch die Vorlaufzeiten realistischerweise, von denen man spricht. Also das, was ich mir jetzt überlege, hat einfach diese langen Vorlaufzeiten in Europa.
Also Resilienz und Diversifikation. Das klingt toll. Interessant finde ich dabei jetzt aber schon, dass hier ja dann das Ziel ist, so viel Energie wie möglich in Österreich selbst herzustellen. Das kann man ja dann auch leichter regulieren, wenn man es braucht.
Das stimmt. Ich meine, offensichtlich bringt es ja volkswirtschaftlich schon was, dass es einen Markt für Energie gibt. Aber halt nur, solange der funktioniert. Wenn nicht, braucht es halt wieder Regulationen. Man muss halt nur darauf achten, dass nicht wie in anderen Sektoren Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert werden.
Das macht Sinn. Spannend was heute. Dann können wir den Rekorder ja jetzt abschalten. Das kostet nämlich Energie.
Ja, stimmt. Mach mal.